predige über den Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst die daran bauen. Es wäre interessant zu fragen, wer von Ihnen schon mal ein Haus gebaut hat, wahrscheinlich einige. Da geht es um Vorplanung, Finanzierungsgespräche, die Auswahl des richtigen Architekten, dann um Handwerker, um Termine. Es gibt viele Schwierigkeiten, manchen Ärger, manches läuft nicht so, wie es gedacht war. Und am Ende wird es doch fertig. Ich finde das bei jedem Haus wahrscheinlich ähnlich. Ich war mal bei Freunden in der DDR und die sagten, wenn dort einer ein Haus baut, dann braucht er mindestens ein Auto dafür. Ich meine, was dann kaputt ist am Ende und ein komplettes Nervenkostüm. Aber dann hat er ein Haus. Wie sieht es in einer Gemeinde aus? Hier steht ja, wenn der Herr nicht das Haus baut. Das heißt, die Gemeinde wird verglichen mit dem Haus Gottes. Wird es anders gebaut? Läuft es da besser oder schneller oder völlig problemlos? Ich denke, das ist ganz ähnlich. Das ist auch eine Vorplanung. Das heißt, Gott sucht sich Mitarbeiter aus. Er fragt, wer ist an diesem Ort Obertshausen, der betet. Den würde ich gerne einsetzen als Mitarbeiter, um hier mein Haus zu bauen. Und das ist sicher gut, Beter zu haben. Dann wird er später fragen, gut, wie bringe ich die Sache ins Werk? Wie wird hier etwas gebaut, auch äußerlich, dass man sich treffen kann? Aber das Wichtigste ist, Mitarbeiter zu haben. Ich denke, dass die Gemeinde Gottes gebaut wird durch Beter. Viele von uns kennen die Klostermühle, zumindest vom Hörensagen, dieses Freizeitzentrum an der Lahn, wo wir immer wieder hinfahren, sehr schön gelegen. Und als sie vor 25 Jahren dort anfingen mit ihrer Freizeitarbeit und so eine verfallene Wiesenpension da gepachtet haben und ausbauten und dann so 2-3 Jahre unterwegs waren und mit Jugendlichen über Jesus gesprochen haben, da kam plötzlich da ein Mann vorbei, den eigentlich keiner recht kannte und sagte, oh, das freut mich, was ihr tut. Für so eine Arbeit habe ich schon seit Jahren gebetet, dass das hier geschieht. Das heißt, da hatte Gott schon einen Mitarbeiter vor Jahren in Marsch gesetzt und hatte gesagt, bete mal dafür, dass hier in diesem Tal was für Jugendliche geschieht. Und dann haben andere Christen damit angefangen, die davon keine Ahnung hatten, dass dafür gebetet wurde. Aber sie waren einfach von Gott mit eingeplant. Und so finde ich es schön, dass auch hier in Obertshausen einfach Beter sind. Und für so ein Haus ist wichtig, dass es ein richtiges Fundament hat. In der Bibel steht in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, eine Gemeinde kann nicht darüber gebaut werden, dass sie evangelisch oder katholisch ist oder freikirchlich, sondern sie braucht Jesus als Grundlage. Als Jesus mit seinem Freund Petrus sprach, in Matthäus 16 sagte er ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Viele meinen jetzt, der Petrus wäre der Felsen, das stimmt aber nicht, da gibt es zwei griechische Worte, das eine heißt Petros und das andere Petra. Petros heißt der Stein und Petra der Felsen. Jesus sagte, du bist Petros, du bist der Stein und auf diesen Petran, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, der Felsen ist Jesus, der Baustein ist Petrus, wenn auch ein ganz hervorragender Baustein. Und so hat der Petrus schon gemerkt, die Grundlage der Gemeinde bin nicht ich, sondern ist Jesus und ich darf ein Baustein sein für dieses Gebäude der Gemeinde. Sicher war es für manchen von uns neu, dass er hörte, dass es nicht ausreicht, evangelisch zu sein, genauso wenig wie es ausreicht, katholisch zu sein, sondern dass es darum geht, wiedergeboren zu werden. Das heißt, das Evangelium zu entdecken und das Inhalt des Evangeliums ist Christus in euch. Die Frage ist, wie kommt Christus in mein Leben hinein? Und die Antwort ist die durch Glauben. Glaubend rede ich mit ihm und sage, Herr Jesus Christus, bitte komme in mein Leben. Das nennt die Bibel eine Wiedergeburt. Das heißt, wenn ein Kind geboren wird, fängt ein völlig neues Leben an. Und wenn Christus in das Leben eines Menschen kommt, dann fängt für ihn etwas ganz Neues an. Dann hat er eine ewige, bleibende Beziehung zu Gott, die jeden Tag sein Leben prägt. Wenn Christus in ihm lebt, dann wird er ein Baustein der Gemeinde. Und wir freuen uns darüber, dass hier ein Haus gebaut wurde aus vielen Steinen, die man nicht mehr sieht, weil sie verputzt wurden. Und so wird eine Gemeinde aus vielen Christen gebaut, die letztlich auch nicht alle einzeln sichtbar sein sollen, sondern die dann unter diesem Verputz der Liebe einen Gesamteindruck machen möchten. Wir haben gerade jetzt vor kurzem das Haus außen renoviert, da war der Verputz auch an einigen Stellen runtergefallen. Und so muss vielleicht auch in einer Gemeinde so dieser Verputz der Liebe ab und zu einmal nachgebessert werden, weil er abgefallen ist. Für einen Baustein ist das Wichtigste, dass er verfügbar ist, einsatzbereit und belastbar. Ich wiederhole das. Für einen Baustein ist das Wichtigste, dass er verfügbar ist, einsatzbereit und belastbar. Stellen Sie einen Architekten vor, der mit jedem Stein diskutieren müsste. Wo willst du eingebaut werden? Der würde gerade verrückt werden und bei dem ersten Haus seinen Beruf schon aufgeben. Sondern der plant dir ein und sagt, gut, du kommst dahin und diese Art von Steinen kommen alle in den Fundamentbereich, die kommen zu dem Kamin, die kommen vorne an die Tür, damit sie dekorativ wirken. Und so werden die verplant. Bei Christen ist es also auch wichtig, verfügbar zu sein für Christus, einsatzbereit und auch belastbar zu sein. Alle Christen unterscheiden sich von ihrem Temperament hier. Der eine ist theoretisch, der andere praktisch. Der eine pragmatisch, der andere fundamental. Der eine impulsiv, der andere zurückhaltend. Der eine hat eine vornehme Erziehung, der andere eine, was weiß ich, eine ganz einfache Erziehung. Und wenn wir so nebeneinander stehen in so einer Gemeinde, würden wir uns normalerweise wehtun und uns aneinander reiben. Wenn nicht diese Steine durch Mörtel verbunden würden, und der Mörtel ist eigentlich die Liebe, die Dinge ausgleicht. Wenn der Mörtel da ist, passen wir gut zusammen. Wenn er fehlt, dann stehen wir vielleicht beziehungslos nebeneinander oder reiben uns aneinander. Die Gemeinde ist eigentlich das Bild einer Baustelle. Wir sind ja mit der Außenrenovierung hier auch nicht ganz fertig geworden. An dem Turm steht noch ein Gerüst, es sieht nicht so schön aus. Und ich habe noch die traurigen Augen eines Brautpaares vor mir, die so ungefähr vor 4 Wochen hier getraut wurden, als gerade der alte Verputz abgestrahlt war, ein Gerüst um die Kirche herum stand, alles grau in grau war. Und dann kamen die mit so einer schönen Kutsche vorgefahren und waren ganz traurig. Das heißt, dort, wo gebaut wird, sind die Dinge im Moment nicht so schön. Die sind nicht alle perfekt und strahlen nach allen Seiten, sondern da liegen mal Bretter rum, da fällt mal ein Hammer runter, da wird auch manchmal was falsch gemacht, was dann wieder korrigiert werden muss. Das heißt, das Bild der Gemeinde ist eigentlich das Bild einer Baustelle. Manches ist im Werden, manches ist noch nicht ideal. Da liegen noch Bretter rum, da gibt es noch Gerüste. Und das sollten wir bedenken. Bei mir persönlich, und ich vermute jeder von uns bei sich persönlich und bei uns gemeinsam, nehmen wir Fehler und Schwächen in Kauf. Und wir wissen, dass wir sie haben. Aber bei einer Gemeinde werden oft Unvollkommenheiten unverfroren kritisiert. Das ist erstaunlich. Bei mir persönlich nehme ich Fehler und Schwächen in Kauf. Ich kenne sie sogar, mein Ehepartner kennt sie. Und bei einer Gemeinde plötzlich erwarte ich, dass sie ohne Fehler und Schwächen ist. Wie kommt das? Manchmal wird die Urgemeinde zu sehr idealisiert. Doch wenn ich meine Bibel lese, muss ich sagen, die meisten neutestamentlichen Briefe dort sind geschrieben, weil die Gemeinde nicht ideal war. Ich könnte jetzt einen Brief nach dem anderen aufzählen, weil es da Spaltungen gab, weil es dort Irrlehrer gab, weil es dort Unmoral gab, weil es da Superapostel gab, weil es da Gesetzlichkeit gab. Aus diesen Gründen heraus wurden die meisten Teile des Neuen Testamentes geschrieben. Martin Luther sagte mal, das Gesicht der Kirche ist das Gesicht des Sünders. Ich wiederhole das. Das Gesicht der Kirche ist das Gesicht des Sünders. Das heißt, sie ist irrtumsfähig, sie ist habgierig, träge, teilweise blind. Ob er jetzt die lebendige Gemeinde meinte oder nur die Institution der Kirche, das kann ich im Moment nicht sagen, weil ich den Zusammenhang dieses Zitates nicht gelesen habe. Aber interessant ist, gerade in Nordafrika war früher das Zentrum der christlichen Kirche, als von Rom noch fast niemand sprach, war in Nordafrika das Zentrum der christlichen Kirche. Alexandrien, Karthago, dort saßen die Leute, die geistlich etwas zu sagen hatten. Und später haben die sich in die Haare gekriegt. Ist Jesus Gottes Sohn? Ist er ihm wesensgleich oder wesensähnlich? Dafür haben die Straßenschlachten geführt, die Mönche untereinander, sich die Köpfe eingeschlagen, wer denn nun recht hat. Statt Afrika zu missionieren, statt die Botschaft, dass Jesus lebt und Menschen von Sünden rettet, weiterzugeben, haben sie sich untereinander gestritten. Und später, als der Islam kam, hat er diese morsche Kirche einfach mit einem Strich weggefegt. Und insofern nennt man Afrika, Nordafrika, den Kontinent der untergegangenen Kirche. Es heißt, dort hat sich das Leben nicht entfaltet auf Dauer, sondern da hat ein anderer mitgearbeitet, eigentlich würde ich sagen, der Teufel. Der Teufel ist ein Spezialist, ein Meister der Selbstbeschäftigungstherapie, dass ich mich mit mir selbst beschäftige und mit anderen und meinen Auftrag vergesse. Er ist ein Meister der Unterhaltungsbranche auf jeder Ebene und deshalb ist die Frage, wie sieht es mit uns als Gemeinde aus? In Afrika wurde dieses Erntefeld, wir haben ja heute Erntedankfest, wurde dieses Erntefeld der Menschen, die auf Jesus gewartet haben, nicht abgeerntet. Das heißt, da wurden die Menschen nicht zum Glauben an Jesus geführt und deshalb ging diese Kirche dort unter. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir Leute, die Gott gebrauchen kann, um zu ernten, um andere zum Glauben zu führen an Jesus? Unser Ziel müsste das sein, für solch eine Gemeinde neue Steine hinzuzugewinnen. Das heißt, dass mehr Menschen Christen werden und sich mit einbauen lassen in eine Gemeinde. Der Name Christ heißt auf Deutsch der Gesalbte. Und alle, die gesalbt wurden in der Bibel, wurden immer zum Dienst gesalbt. Die wurden nicht gesalbt, dass man sagen kann, hurra, ein Gesalbter mehr, sondern die wurden zum Dienst gesalbt. Es wäre die Frage, was ist mein Dienst als Christ? Ich denke, der Dienst ist des Bausteines. Einsatzbereit zu sein, verfügbar und belastbar zu sein und letztlich neue Steine hinzuzugewinnen für Christus und letztlich seine Liebe weiterzugeben. Hier in Obertshausen sind fast alle Evangelischen zugezogen, am Anfang als Flüchtlinge, später als Arbeitsplatzsuchende für das Rhein-Main-Gebiet. Mancher war traurig, dass er nach Obertshausen kam, weil er irgendwo seinen Arbeitsplatz verloren hat und jetzt musste er umziehen und ist dann hier gelandet. Die Landschaft gefiel ihm nicht immer, alles so flach. Aber mancher ist im Rückblick dankbar geworden, weil er sieht eigentlich, habe ich mich einmal eingewöhnt, zum anderen habe ich hier Christus kennengelernt und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass ich, wenn auch durch irgendwelche Umstände hierher geführt wurde, um jetzt den Sinn meines Lebens in diesem Leben mit Christus gefunden zu haben. Die meisten, die in dieser Gemeinde zum Glauben kamen an Christus, sind durch persönliche Gespräche zum Glauben gekommen. Durch Gespräche bei einem Glas Wein, durch Gespräche in einem Hausbibelkreis, durch irgendwelche ganz persönlichen Kontaktbrücken. Soweit ich das beobachten kann, im Gottesdienst, einfach jemand, der mal so hereinkam und sagte, hier bin ich und ich gehöre jetzt zu Christus, das habe ich eigentlich nie beobachtet. Sondern es ging immer um persönliche Kontakte und deshalb ist es gut, wenn ich einsatzfähig bin für Christus. Manchmal haben auch Bücher eine Rolle gespielt oder Kassetten, die weitergegeben wurden. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass zu diesem äußeren Aufbau von Gebäuden ein innerer Aufbau dazu kam, von Menschen, die Christus kennen und mit ihm leben. Und wir hoffen, dass das weitergeht. Manchmal drückt sich der Glaube allerdings auch baulich aus. Ich fand es interessant, als wir vor ein paar Jahren hier diese Kirche renoviert hatten, stand da in der Mitte ein Mittelpfeiler unter der Empore. Der hat so den Raum getrennt durch eine Schiebewand, die es auch heute noch gibt. Haben wir lange diskutiert, sollen wir das viele Geld ausgeben, um diesen Pfeiler zu beseitigen oder nicht. Und dann haben wir ihn beseitigt. Haben gesagt, da hinten ist ein Raum, brauchen wir wahrscheinlich noch zum Gottesdienst. Und ich denke, dass er gebraucht wurde und wird. Wir haben auf der Empore so Treppenstufen eingebaut, dass man von hinten auch noch was sieht, nicht nur die Köpfe der Fahrgäste, sondern auch noch die Gemeinde und den Prediger. Ich denke, dass da auch ein Stück Glauben eingebaut wurde und von dieser Zeit an einfach auch diese Räume mit benutzt wurden und mehr Menschen zum Gottesdienst kamen. Für heute Nachmittag habe ich solche Dias vorbereitet zu einem Rückblick. Da fiel mir ganz oft das Jahr 1974 ins Auge. 1974, es sind ganz viele Dinge gewesen in dieser Gemeinde, manche Dinge neu entstanden. Ich meine, etwas ganz Harmloses ist dort entstanden, nämlich eine Gebetsgemeinschaft, wo Leute sich jeden Samstag treffen, um zusammen zu beten. Und meine Erklärung, dass in diesem Jahr so vieles Neues begonnen wurde, denke ich, hängt mit daran, dass dort Christen anfingen, neu zu beten. Und seit dieser Zeit hat, soweit ich das beobachten kann, auch der Gottesdienst weitgehend immer mehr Freude gemacht und kamen immer mehr Menschen hinzu. Erntedankfest hat etwas mit Dank zu tun. Ich meine, dass wir Gott danken können für das, was er uns schenkt, an äußeren Bedingungen, an Unterstützung von vielen Seiten, aber auch an diesem wunderbaren Wort der Bibel. Dank für das ewige Leben, das ich in Christus habe. Dank auch für Geschwister, das heißt für andere Christen. Dank für alle Ermutigung. Dank für alle, die mitgearbeitet haben an diesem oder jenem Platz. Dank bis dahin zu diesen Leuten, die damals Geld gesammelt haben, dass eine Kirche gebaut werden konnte, obwohl einige ja dann ein bisschen erstaunt war, dass die so zwischen die zwei Orte hier gebaut wurde und nicht in einen Ort hinein. Und es da manchen Grumpel gab vielleicht, bis sich der eine oder andere damit abgefunden hat, wo sie steht. Aber ich denke, dass Gott auch im Bauen plant. Manches ist auch demütigend. Als ich diese Dias vorbereitete, habe ich viele Gesichter gesehen oder manche Gesichter, die ich heute nicht mehr sehe. Manche hat uns verlassen. Einmal, weil er das Wort hörte, es aber innerlich nicht annehmen konnte, ging er weg. Manche hat eine andere Vorstellung von den Genüssen des Lebens und dachte so, mit Christus sind mir manche Dinge nicht ganz erlaubt, also hänge ich lieber Christus an den Nagel und folge diesen anderen Dingen. Manche hat sich in den Fortbildungsstress gestürzt und hatte plötzlich keine Zeit mehr für Gott. Manche hatte andere Vorstellungen von dem Gemeindeaufbau und hat uns deshalb verlassen. Ich meine, dass zu diesem Dank auch ein Stück Demut dazugehört, sich einfach auch zu demütigen unter die unvollkommene Gestalt einer Gemeinde. Aber hier steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Das Wort umsonst ist ja ein schreckliches Wort. Viele haben das im Krieg erfahren. Die hatten irgendwas aufgebaut und da fiel da so eine Luftmine drauf und da war alles umsonst, es war weg. Oder es gibt so eine tolle griechische, meine ich, Heldensage. Es kann sein, dass ich jetzt daneben liege, dass es römisch ist, müssen Sie mir helfen. Von diesem Sisyphus, der immer einen Stein, einen Berg hochrollt und wenn er fast oben ist, entgleitet er eben und rollt wieder runter. Das ist ein Bild umsonst. Oder wenn einer ein Kartenhaus aufgebaut hat und sagt, jetzt noch die letzte Karte, und da fällt das ganze Ding zusammen. Es war alles umsonst. Das ist eigentlich das Schöne, dass hier steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich die Leute, die daran bauen, umsonst. Sie arbeiten umsonst. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir nicht umsonst arbeiten. In dem ersten Korintherbrief steht ein schöner Vers, Kapitel 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder, werdet fest und unerschütterlich allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, dass sie nicht umsonst ist im Herrn. Und das finde ich schön, zu glauben, dass Jesus hinter uns steht und dass er Dinge aufbaut, die bleiben. Dass er Menschen verändert, die ihn wirklich kennen. Jeder, der in so einer Gemeinde mitarbeitet, wird seine eigene Ohnmacht erfahren. Weniger in der Methodenfrage, wie mache ich das? Ich meine, Methoden kann man lernen und weiterreichen, sondern die Frage, wie kann ich das? Wer bin ich eigentlich, dass ich hier auftreten darf und anderen Menschen etwas von Jesus sage, wo in meinem Leben vielleicht manche Dinge auch immer wieder neu geordnet werden müssen? Die Erfahrung der eigenen Ohnmacht. Ich fand es nett, wo jemand sagte, den ich vor Jahren sprach, ich werde nie eine Bibelarbeit halten können. Das ist jemand, bei dem inzwischen schon seit Jahren ein Hausbibelkreis stattfindet. Das heißt, Gott hat ihm aus dieser Ohnmacht herausgeholfen und hat gesagt, ich werde gerade dich jetzt schulen dass du es lernst, das Wort Gottes weiterzugeben. Entscheidend ist nicht die Frage, wie mache ich das, sondern wie kann ich das? Dazu kommt ein Stück Kampf. Bei jedem von uns, der Christ ist, kämpfen zwei Naturen gegeneinander. Christus in mir und mein eigenes Ich. Und die zwei beanspruchen die Vorherrschaft. Wenn mein Ich sich durchsetzt, dann werde ich eben so leben, als ob ich kein Christ wäre. Vielleicht mit christlichen Vokabeln und Schablonen, aber Christus ist im Hintergrund. Wenn sich Christus durchsetzt, dann wird mein eigenes Ich im Hintergrund sein und ich werde dabei merken, dass Christus wirklich eine wunderbare Persönlichkeit ist. Dieser Kampf in meinem Leben ist auch ein Kampf in der Gemeinde. Auch dort geht es immer wieder darum, setzt sich Christus durch oder setzen sich unsere eigenen Vorstellungen und Köpfe durch oder unser Temperament und unser Charakter. Es ist schön, wenn sich Christus durchsetzt, denn dann könnte ich dieses Luther-Zitat verändern von vorhin. Er sagte ja, das Gesicht der Gemeinde ist das Gesicht der Kirche ist das Gesicht des Sünders. Dann könnte ich sagen, was in 2. Korinther 3 steht: Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden dadurch in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, jeder Christ kann ein Spiegel sein für Christus. Und mich tröstet das, dass bei schönem Wetter auch eine trübe Pfütze den blauen Himmel widerspiegeln kann. Und wenn eine trübe Pfütze den blauen Himmel widerspiegeln kann, dann kann sicher auch mein Leben, auch wenn nicht alle Probleme geordnet sind, Jesus Christus widerspiegeln, wenn ich wirklich in einem direkten Lebenskontakt zu ihm stehe. Insofern erwarte ich, dass er diese Gemeinde weiter prägt und auch zu einem Spiegel setzt, um ihn zu erkennen. In diesem 1. Korintherbrief steht das Hohelied der Liebe. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie ist freundlich und vieles andere. Das ist sicher der Maßstab für eine Gemeinde, sozusagen auch das Fieberthermometer, an dem ich mich immer wieder prüfen muss. Und vielleicht wäre es wichtig für uns alle, auch für mich, über diesem Hohelied der Liebe mehr zu beten, dass es sich verwirklicht. Christus erwählt seine Bausteine. Zum Beispiel der berühmteste Christ, den es überhaupt gab, war ein Mörder. Dieser Paulus, der hatte Christen umgebracht, der hatte die ins Gefängnis geworfen, der hatte Gemeinden zerstört, Leute gezwungen, Gott zu lästern. Diesen Mörder hat Gott erwählt, dass er der berühmteste, der erste Christ war, der mit absoluter Hingabe Jesus zur Verfügung stand. Wer von uns wäre je auf die Idee gekommen, so einen Mann als Mitarbeiter einzusetzen in einer christlichen Gemeinde? Wahrscheinlich keiner. Aber Christus wusste, dass ein guter Baustein, den setze ich ein. Wir hatten gesagt, bei den Steinen gibt es Unterschiede. Der eine ist dekorativ, der andere hitzebeständig, einer sehr hart und sehr belastbar. Wir hatten gerade letzten Sonntag einen Missionar hier zu Gast, den Ernest Scott, der eigentlich aus Amerika stammt. Und ich unterhielt mich mit ihm öfters einmal. Er war früher mit der amerikanischen Armee hier herübergekommen und war während seiner Dienstzeit in der Armee dort in der Personalabteilung, das heißt Personalplanung gewesen. Und er sagte, wir haben nach drei Gesichtspunkten geplant. Erstens, wo werden Leute gebraucht? Zweitens, was für Fähigkeiten haben die Leute, die zur Verfügung stehen? Und drittens, was wollen sie? Ich wiederhole das nochmal. Wo werden sie gebraucht? Was für Fähigkeiten, das heißt, welche Ausbildung haben sie? Und drittens, was wollen sie? Und er sagte, bei uns in der Gemeinde ist meistens umgedreht. Da fangen wir hinten an, da fragen wir, was wollen sie? Dann fragen wir, welche Fähigkeiten haben sie? Und dann fragen wir, wo werden sie gebraucht? Und diese Einsatzplanung einer Armee ist etwas direkter. Da ist der erste Punkt, wo werden sie gebraucht? Und es wäre interessant, wenn jeder Christ unter uns sich einmal fragen würde, wo werde ich eigentlich von Gott gebraucht? Was hat Gott vor mit mir? Meine Überzeugung ist, dass jeder Christ, der Jesus kennt, auf Dauer gesehen irgendwo mitarbeiten wird. Mancher fragt mich so zwischendrin, kann ich nicht auch zu Hause Christ sein? Natürlich kannst du auch zu Hause Christ sein, aber wenn du Christ bist, wirst du nicht zu Hause bleiben. Das ist der Unterschied. Und jemand, der zu Hause bleibt mit seinem Christsein, hat das Geheimnis der Gemeinde nicht verstanden. Wenn ich lauter Bausteine hätte hier, all diese 1000 Bausteine, die hier eingebaut sind, die wären im Wald verstreut, da würden wir eben heute Morgen hier im Regen sitzen. Das heißt, da gäbe es kein Haus, kein Gebäude, das uns Geborgenheit und Schutz gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass ein Baustein da ist, der sich einbauen lässt in eine Gemeinde mit all ihren schönen und auch schwierigen Seiten und dort mitarbeitet. Interessant ist, wie Christen von ihrer Gemeinde sprechen. Nicht nur hier, sondern auch an einem anderen Ort. Sprechen von der Gemeinde in der dritten Person. Sie hat das und das. Oder sprechen sie, wir machen das und das. Dort, wo dieses Sie auftaucht, ist einfach eine große Distanz da. Da sage ich, na, ich schau mal zu, wie die das machen. Mal sehen, ob sie es hinkriegen, mal sehen, ob sie es nicht hinkriegen. Während wenn ich sagen kann, wir machen das, dann bin ich voll dabei. Mit all den Chancen und auch Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen. Jeder Christ trägt Verantwortung für die Gemeinde, in der er lebt. Wichtig ist es nicht nur Erwartungen an die Gemeinde zu haben, sondern auch Erwartungen für die Gemeinde. Stellen Sie eine Ehe vor, in der beide Partner nur Erwartungen an die Ehe haben, aber nicht Erwartungen für die Ehe, dann können Sie die Ehe gerade schon zusammenklappen und sagen, schieben wir sie weg. Es ist wichtig, Erwartungen an die Ehe zu haben, aber auch Erwartungen für die Ehe. Es ist wichtig, Erwartungen an die Gemeinde zu haben, aber auch Erwartungen für die Gemeinde. Und es geht nicht nur darum, gute Ideen zu haben, wer soll sie denn verwirklichen, sondern auch hinter guten Ideen betend selbst einzusteigen, um mitzuarbeiten. Christen sind Beter, die vertrauen, der Herr baut weiter. Christen sind Beter, die vertrauen, der Herr baut weiter. Christen sind Menschen, die wissen, ich bin ein Baustein in der Hand Gottes, ich bin verfügbar, einsatzbereit und belastbar. Ich werde mit anderen zusammengestellt, um eine Gemeinde zu ergeben. In dieser Gemeinde möchte Jesus wohnen und andere einladen. Und über dem, was da geschieht, steht dieses Wort, es ist nicht umsonst, weil der Herr baut. Und deshalb wäre es schön, wenn jeder unter uns sagen kann, Herr Jesus Christus, ich möchte ein Baustein sein in deiner Hand und bin gespannt, wo du mich einbaust und möchte dich loben, dass du es tust. Amen.